der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Hallo meine Lieben, hier ist Isabel Kronack-Walz und ich bin in Braubach. Mir gegenüber sitzt der Dr. Reinhard Friedrich, der langjährige Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Und wir unterhalten uns heute wieder über den gedeckten Tisch im Mittelalter. Ja, da komme ich direkt zu der Frage, wo hat man denn gespeist? An welchen Orten fanden die Essen statt?
Ja, auch das ist natürlich unterschiedlich, wenn wir jetzt sagen, mal wirklich vom Festessen sprechen oder von der Bewirtung, wie wir es zu Weihnachten kennen, dass man also Gäste hat oder eben politisch motiviert auch Essen veranstaltet. Das wird sicherlich im repräsentativen Saal einer Burg stattgefunden haben. Das, was wir heute als Rittersaal bezeichnen, das ist ein Begriff, der aber erst aus dem 19. Jahrhundert stammt. Es gibt einen großen repräsentativen Saal, aber das ist eine Art multifunktionaler Raum, wo man sicherlich große Feste gefeiert hat, wo man aber auch an anderen Tagen Gericht gesprochen hat, wo man Versammlungen abgehalten hat zu dienstlichen Besprechungen innerhalb der eigenen Gemeinschaft oder eben auch mit den Untertanen. Also gibt einen großen Saal in dem Hauptgebäude, in dem Palas, meistens im ersten Geschoss gelegen, und da kann man sich auch gut vorstellen, und es ist auch nachgewiesen, dass solche, wenn es größere Feste waren, man sie eben da abgehalten hat. Das alltägliche Essen wird sich auch häufig in der Küche abgespielt haben, so wie heute auch.
Ja, interessant. Die Idee des Esszimmers ist eine Idee, die ist relativ jung, wenn man aus dem Mittelalter blickt. Die ersten Esszimmer, die mir bekannt sind, die kommen aus dem 18. Jahrhundert, wo man sich dann zurückziehen wollte, auch in kleinerer Runde, um dort zu speisen. Und diese großen, riesengroßen Tafeln, die gibt es dann eigentlich erst sehr viel später. Vorher wurde nämlich der Esstisch aufgeschlagen. Das heißt, auch auf der mittelalterlichen Burg, da hatte man keinen riesenlangen Tisch, sondern der wurde extra für so ein Festessen aufgeschlagen.
Aufgeschlagen oder auch aufgestellt. Also
ja,
den bekannten Begriff,
aufgestellt.
Die Tafel aufheben. Und das kennen wir aus bildlichen Darstellungen. Es ist wirklich ein großes, langes Brett mit vier Griffen an jedem Ende, und dass man dann direkt reingetragen hat, auf ein Gestell gesetzt und dann wieder abgetragen hat. Aber es gibt auch Klapptische sicherlich, die dann aufgeschlagen wurden.
Ja, und hier spricht mal wieder die Hausfrau. Wenn man solche bildlichen Darstellungen sieht in den Très Riche Heures de Duc de Berry, sieht man zum Beispiel eine solche Tafel, dann sieht man dort sehr schöne Tischtücher. Und die sind natürlich ganz besonders wichtig, wenn der darunterliegende Tisch jetzt nicht so fein ziseliert ist wie Tische aus dem 19. Jahrhundert, sondern wenn man tatsächlich die eigentliche Tafel hauptsächlich verwendet, dann muss man die schmücken, und dann hat man dort Tischwäsche. Und diese Tischwäsche, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wenn die besonders edel sind, dann sieht man dort die Plättfalten, und die sind ganz deutlich zu sehen. Das, was wir heute als Hausfrauen überhaupt nicht wollen, nämlich Falten in einem Tischtuch, das ist damals ein Zeichen dafür, dass man tatsächlich geplättet hat. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote, das ist jetzt allerdings die frühe Neuzeit, das ist die Königin Elisabeth in England. Dort gibt es Rechnungen, dass die ihre Tischwäsche, weil sie nämlich ihren eigenen Leuten nicht getraut hat, die richtig sauber zu bringen, die hat die mit dem Tisch rübergebracht nach Frankreich, wo die besseren Wäscherinnen waren. Und die wurden dort gewaschen, geplättet und wieder zurückverschickt. Ob sich das nur um eine Anekdote handelt, ich habe gehört, es gibt tatsächlich diese Rechnungen, die noch überliefert sind. Mit der Wäsche hatte man so seine Not, und man hat da auch durchaus Aufwand betrieben. So viel zu Tischwäsche in früheren Zeiten.
Ja, so Plättsteine haben wir auch sicherlich schon ab und zu welche gefunden bei Grabungen. Also große, runde Steine, die, wenn sie erhitzt sind, man auch gut zum Glätten von Wäsche mitnehmen können, zu was anderem. Es gibt eigentlich keine andere Verwendung dafür, als dass sie als Plättsteine gedient haben. Neben der Festtafel ist aber auch die Küche ein wichtiger Ort, wo man mit dem Thema Ernährung und auch Essen und auch Geräten zu tun hat. Das ist eben nach wie vor, so wie heute, auch früher schon ein sehr spannender Ort, an dem man auch sicherlich gesellig zusammenkam. Es wurde sicherlich das alltägliche Essen, insbesondere für die Knechtschaft im Bereich der Küche, eingenommen mit einfachem Geschirr. Aber wir kennen eben auch zahlreiche spezielles Küchengeschirr und Küchengeräte, die wir bei Grabungen gefunden haben. Wir hatten vorhin schon die Kugeltöpfe einmal besprochen, also die man in die Herdglut stellen konnte, für die es aber auch später eiserne Ringe gab, indem man so ein Dreibein, einem Eisenring, in dem man so einen kugelförmigen Topf eben reinstellen konnte. Und dann hat man das später weiterentwickelt und diese drei Beine direkt an den Topf dran gemacht aus Ton. Und das ist dann die Form der Graben oder des Graben, die im 13. Jahrhundert aufkommt und die es sowohl aus Ton als auch in besseren Fällen aus Metall gab. Auch in der Küche braucht man Ausschankgefäße, Krüge aus etwas einfachem Material, sogenannte reduzierend gebrannte Irdenware, also eine gräuliche Ware, die eher, also grau gefärbt, nicht gräulich vom Ansehen her, die man wohl weniger auf dem Tisch hat gestellt hat, sondern die in der Küche als Ausschankgefäße dienten. Aber wir finden auch bei Ausgrabungen lange große Ketten mit verschiedenen Haken dran, die sicherlich dazu dienten, in der Küche den Topf über dem Herdfeuer in verschiedenen Höhen aufhängen zu können. Daneben verschiedene Formen von Messern, Beile natürlich, um die Speisebeigaben zu zerteilen. Das Ausbeinen ist ja auch eine Sache, die in der Küche dann geschehen ist. Also da finden wir eine ganze Reihe von Geräten, die auch mit der Zubereitung der Speise in der Küche dann zu tun haben.
Ich durfte eben einmal in das Bildarchiv von Herrn Dr. Reinhard Friedrich gucken und da habe ich etwas ganz Interessantes gesehen und das war ein Trichter aus Keramik aus dem Mittelalter.
Ja, und zwar, den konnten wir gut datieren aus dem späten Mittelalter, das heißt aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Und da kennen wir auch wirklich gute bildliche Darstellungen sogar mit fast so einem Trichter. Der wurde auf der bildlichen Darstellung zur Produktion von Wein verwendet, also wo der fertige Wein dann in das Fass gefüllt wird. Aber einen Trichter braucht man natürlich für verschiedene Bereiche. Und das waren recht große Trichter mit einem Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern. Und da waren in dieser Burgküche gleich mehrere vorhanden, mindestens 8 bis 10 von diesen Trichtern haben wir finden können. Die gleiche Form, aber wie eine Schüssel, nur dass man eben unten den Schüsselboden dann durchstoßen hat und einen Trichter dran gesetzt hat, ja.
Und wenn ihr euch in die Museen begebt, dann möchte ich euch noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar sind das unterschiedliche Arten, wie solche Schüsseln bzw. wie solche Krüge hergestellt wurden. Da gibt es nämlich die handgefertigten und die gedrehten.
Ja, man unterscheidet fraglich zwischen einer langsam drehenden Scheibe, also die handgefertigte Ware, also wird ja in kleinen Wülsten, Aufbaukeramik nennt man das. Aber auch dazu ist es natürlich praktischer, einen drehbaren Untergrund zu haben, um einfach die Platte, an dem man jetzt mit der Hand so einen Krug oder einen Kugeltopf aufgebaut wird, ein bisschen drehen zu können. Das andere ist aber, und das ist was sehr wichtig ist, die schnell drehende Scheibe, wie wir das nennen, also eine große Töpferscheibe, das ist die klassische Töpferscheibe mit einem großen massiven Schwungrad unten drunter, dass man einmal mit den Füßen auf Schwung bringt, dass durch den Drehmoment dann diesen Schwung sehr lange beibehält, wo man dann die feinen Gefäße, wir hatten vorhin die Jakoberkanne aus dem Siegburger Steinzeug, sehr dünn, die man dann vorsichtig auf der schnell drehenden Scheibe hochziehen kann. Das sehen wir auch im Gefäß selber, diese Drehriefen innen drin. Da kann man sofort erkennen, ob es auf einer schnell drehenden Scheibe, also auf einer Drehscheibe gedreht wurde oder ob es nur Aufbaukeramik ist. Übrigens gar nicht so einfach. Das Wichtigste ist das Zentrieren. Man muss diesen Tonklumpen wirklich genau in der Mitte zentrieren, sonst, das kann man sich leicht vorstellen oder wer das mal ausprobiert hat, das kann ich auch nur empfehlen. Sonst ab einer gewissen Höhe fliegt einem durch die Schwerkraft dieses Gefäß dann wieder auseinander, wenn man es nicht vorher sauber zentriert hat.
Ja, und ein kleiner Nachtrag zum gedeckten Tisch. Was ihr vielleicht alle vermisst habt, sind die Gabeln. Und tatsächlich ist es so, dass die Gabeln erst sehr viel später aufkommen.
Die kommen erst im 15., 16. Jahrhundert auf, also in der Neuzeit, nicht nur in der frühen Neuzeit, sondern da sind wir dann schon wirklich in der Neuzeit, ja.
Ja, und dann habe ich noch etwas sehr Interessantes in diesem Bildarchiv gesehen, und zwar ein Fund aus der Burg Bommersheim. Und der hat mich ganz besonders gefreut, weil ich bisher nicht wusste, dass so etwas existierte. Und das ist ein Kandelaber aus Metall, was den Tisch geschmückt hat und wo man Kerzen hineingestellt hat.
Ja, genau, ein zweiarmiger Kerzenhalter mit zwei Tüllen, so wie wir die heute auch noch kennen, wo dann die Kerze aus Wachs reingestellt wurde. Und der ist sicherlich datiert ins Jahr 1382, weil da die ganze Burg zerstört worden ist, man den ganzen Hausrat in den Wassergraben geworfen hat, aus welchem Grund auch immer. Und das ist für uns Archäologen natürlich eine wunderbare Quelle, so einen festen Zeitschnitt, Februar 1382, durch den Haushalt einer Burg, der doch recht gut erhalten geblieben ist.
Wo man wieder sieht, die Katastrophen der Vergangenheit ist manchmal das Glück für heute, oder
So ist es ja.
jedenfalls vermehrt es unser Wissen, nicht nur der Ausbruch des Vesuvs, sondern auch die hiesigen Fäden tragen dazu bei, dass wir bestimmte Zeitschnitte haben. Ja, wir haben sehr viel gelernt über den gedeckten Tisch auf Burgen, über die Küche, über die Keramikgefäße, über Metall und Glas auf dem gedeckten Tisch im Mittelalter. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Reinhard Friedrich.
Bitte sehr.
Und wir hören uns wieder an dieser Stelle. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Deutschen Burgenvereinigung erfahren wollen oder sich für eine Mitgliedschaft in der Deutschen Burgenvereinigung interessieren, schauen Sie auf unsere Homepage www.deutsche-burgen.org. Alle Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns über Ihr Interesse.